7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Im Fokus steht heute die 45. Kalenderwoche und wir befassen uns unter anderem mit der Veröffentlichung der Zahlen der Commerzbank zum dritten Quartal sowie mit dem Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank. Aber das Thema Automobilindustrie bewegt die Märkte weiterhin sehr stark und in der anstehenden Woche wird BMW das Zahlenwerk zum dritten Quartal präsentieren, als letzter der großen deutschen Autohersteller. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Joachim Herr, Korrespondent in München, und Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Zunächst aber schauen wir auf BASF. Die Ludwigshafener haben einige ziemlich turbulente Tage hinter sich. Dazu begrüße ich meine Kollegin Sabine Reifenberger. Hallo Sabine.
Hallo Franz.
Sabine, bei BASF war ja, wie erwähnt, in den vergangenen Tagen viel geboten. Es gab frische Quartalszahlen und die Aktionäre sollen mit einem Aktienrückkauf bei Laune gehalten werden. Das kommt nun früher als geplant, oder?
Genau, los geht's jetzt schon im November und möglich macht das eine kürzlich besiegelte Milliardentransaktion. Wir erinnern uns, BASF verkauft die Mehrheit an seinem Lackgeschäft an den US-Investor Carlyle. Der Deal bringt dem Konzern 5,8 Milliarden Euro in bar vor Steuern. Die genauen Zahlen, die kennt man dann immer erst nach Abschluss solcher Transaktionen, aber das Management spricht schon jetzt von einem signifikanten Buchgewinn.
Das klingt nach einem ziemlichen Batzen. Was ist denn mit dem Geld konkret geplant?
Also konkret geht es dann um ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro. Das soll jetzt eben im November beginnen und dann bis Ende Juni 2026 abgeschlossen sein. Und das ist Teil eines größeren Rückkaufs von insgesamt 4 Milliarden Euro. Diese Summe soll dann bis Ende 2028 fließen und die zurückgekauften Aktien, die will die BASF dann einziehen.
Okay, und BASF gilt ja auch als Dividendenaktie. Unser Kollege Werner Rüppel würde wahrscheinlich sagen Dividendenaristokraten. Wie geht es denn damit weiter?
Also Dividenden bleiben ein Thema. BASF will die Gesamtausschüttung mittelfristig durch eine Kombination aus Dividende und Aktienrückkäufen gestalten. Und die soll dann vom Volumen her auch mindestens auf dem Niveau der vergangenen Jahre bleiben. Wenn wir das in Zahlen ausdrücken, angestrebt ist eine Dividende von mindestens 2,25 Euro je Aktie. Das entspricht dann etwa 2 Milliarden Euro pro Jahr.
Ja, immer noch eine ordentliche Summe. Kann man denn schon absehen, wie sich das auf Dividende und Rückkäufe aufteilt?
Da gibt es schon Pläne. Von diesem Jahr bis 2028 sollen insgesamt mindestens 12 Milliarden Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Davon sollen rund 8 Milliarden Euro auf Dividenden entfallen. Und die sollen dann durch die Aktienrückkäufe von mindestens 4 Milliarden Euro ergänzt werden. Und 8 und 4 ist dann 12.
Ja, aber wo wir schon bei Zahlen sind, BASF hat ja über das jüngste Quartal berichtet. Was sind denn da die wichtigsten Erkenntnisse?
Also ein wichtiges Signal kam vom Vorstandschef Markus Kamieth. Der hat gesagt, wenn wir auf die Weltwirtschaft schauen, dann kommt das gesamte Wachstum aus China und der Rest der Welt schrumpft. Er sagt aber eben auch, die Märkte in China seien überversorgt. Das heißt, im dritten Quartal ist BASF zwar in China vom Volumen her um 12% gewachsen, aber durch diesen scharfen Preiskampf führt das jetzt nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Investitionen in einen neuen Verbundstandort in China, die will BASF zum Beispiel jetzt etwas zurückfahren. Statt 10 Milliarden Euro werden da noch 8,7 Milliarden Euro verbaut. Und auch der Anstieg des Ergebnisbeitrags, der wird wohl langsamer sein als ursprünglich angenommen. Da hat der Vorstand jetzt zumindest schon mal so ein bisschen den Ton drauf eingestimmt.
Okay, und wie sieht es da im Gesamtkonzern insgesamt aus?
Also insgesamt im dritten Quartal ist der Umsatz konzernweit im Jahresvergleich um gut 3% gesunken auf 15,2 Milliarden Euro. Und der Grund waren in erster Linie gesunkene Verkaufspreise und auch ungünstige Wechselkurse. Und unter dem Strich entfiel dann auf die Aktionäre ein Gewinn von 172 Millionen Euro nach 287 Millionen Euro im Jahr zuvor.
Nun aber zur kommenden Woche und da richten sich viele Blicke auf BMW. Der Münchner Autobauer legt Zahlen zum dritten Quartal vor, wie erwähnt als letzter der großen hiesigen Autohersteller. Und zu diesem Thema begrüße ich Joachim Herr, Korrespondent in der bayerischen Landeshauptstadt. Hallo Joachim.
Hallo Franz, grüß dich.
Joachim, BMW hat die Branchenkrise bisher besser bewältigt als andere Autohersteller. Doch Anfang Oktober musste auch der Münchner Konzern seine Jahresziele senken. Woran lag das?
Richtig, es war genau gesagt am 7. Oktober. Da hat BMW die Geschäftsziele für dieses Jahr nach unten korrigiert. Vielleicht ganz kurz, worum es geht. Zum einen um die Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern im Segment Automobile. Da hatte der Vorstand bisher eine Spanne von 5-7% in Aussicht gestellt. Jetzt sind es noch 5-6%. Und woran lag es? Ja, es gibt zwei wesentliche Gründe. Zum einen der Markt in China und Rückerstattungen für die inzwischen gesenkten Zollsätze für Autoimporte der USA und der Europäischen Union. Vielleicht kurz zur Erläuterung. Also da geht es um Rückerstattungen in einem hohen dreistelligen Millionenbetrag, sowohl von den amerikanischen als auch von den deutschen Zollbehörden. Und BMW rechnet damit jetzt nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst im nächsten Jahr.
Okay, du hast jetzt aber auch den Markt in China erwähnt. Was läuft denn da schief?
Ja, BMW ist ja nicht der einzige deutsche Autohersteller, der Schwierigkeiten im chinesischen Markt hat, um genau zu sein. Das sind alle. Das hat verschiedene Gründe. Da tobt ein Preiskampf. In China wächst nur der Elektroautomarkt. Die Deutschen verlieren Marktanteile, zum einen, weil sie noch nicht genügend und nicht die richtigen Elektroprodukte für China haben. Zum anderen auch, weil sie sich natürlich in diesem Preiskampf, zumal Premiumhersteller wie BMW, Mercedes und Audi, nicht ganz vorn tummeln wollen, sondern eher Klasse statt Masse verfolgen. Und so kam es eben, dass BMW die Erwartungen für das vierte Quartal an den Markt in China gesenkt hat. Aus dem erhofften Absatzanstieg ist nichts geworden. Im Gegenteil, in den ersten 9 Monaten hat BMW gut 11% weniger Autos der Marken BMW und Mini in China verkauft als im selben Zeitraum des Vorjahres. Anders sieht es in Europa aus. Da hat BMW eine Steigerung um 8,6% erzielt, in den USA sogar um 9,5%, macht unter dem Strich ein Absatzplus von 2,4%.
Okay, also damit hat ja BMW aber immer noch wesentlich besser abgeschnitten als zum Beispiel der Stuttgarter Konkurrent Mercedes-Benz, oder?
Das stimmt. Wie gesagt, BMW Januar bis September plus 2,4%. Der Stuttgarter Konkurrent hat in diesem Zeitraum gut 8% weniger Pkw und Vans an Privatkunden verkauft. Pkw und Vans an Privatkunden zusammengefasst wird das im Segment Cars. Und in China sank der Absatz um 18%. Und jetzt im Gegensatz zu BMW ging er für Mercedes auch in den USA und in Europa zurück. In den USA um 10 und in Europa immerhin noch um 1%.
Okay, aber Mercedes und die anderen Wettbewerber haben ja schon Quartalszahlen jetzt konkret vorgelegt. Wie sieht es denn da aus?
Insgesamt kann man sagen, besser als befürchtet. Schauen wir zunächst mal auf Mercedes-Benz. Die haben ja am Mittwoch ihren Quartalsbericht veröffentlicht. Und da hat der Aktienkurs kräftig zugelegt, obwohl das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereffekte um 17% auf 2,1 Milliarden Euro abgesackt ist im dritten Quartal. Aber der Kapitalmarkt hatte mit Schlimmerem gerechnet. Insofern gab es eine gewisse Erleichterung. Die Marge im Segment Cars lag bei 4,8%, in den ersten 9 Monaten bei 5,7%. Und fürs gesamte Jahr strebt das Unternehmen 4-6% an. Das kann man jetzt gut mit dem Ziel von BMW im Segment Automobile vergleichen. Da sind es 5-6%. Also setzt Mercedes da 1 Prozentpunkt tiefer an als BMW.
Okay, und wenn ich das richtig gesehen habe, liegen die Geschäftszahlen von Volvo auch schon vor?
Richtig, die gab es schon ein paar Tage vor Mercedes. Und die haben auch für eine positive Überraschung an der Börse gesorgt. Das Unternehmen gehört ja zum chinesischen Geely-Konzern. Und das hat im dritten Quartal das operative Ergebnis immerhin um 2% gesteigert, obwohl Absatz und Umsatz um jeweils 7% sanken. Wie haben die das geschafft, die Schweden? Nun, das gelang mit einem scharfen Sparprogramm. Vorstandschef Håkan Samuelsson ist ja im Frühjahr zurückgeholt worden. Übrigens ist er in Deutschland noch gut bekannt aus seiner Zeit als Vorstandschef von MAN. Und Samuelsson hat als Reaktion auf die hohen Importzölle der USA und den verschärften Wettbewerb die Kosten gesenkt, auch mit einem Abbau von immerhin 3.000 Arbeitsplätzen.
Okay, und lass uns doch auch noch mal kurz auf einen anderen deutschen Hersteller schauen. Da gab es ja auch Zahlen bei Porsche und die sahen eher drüber aus.
Ja, das ist ein Desaster gewesen, dieser Quartalsbericht. Insbesondere der Betriebsverlust von nahezu 1 Milliarde Euro. Das liegt aber in erster Linie an der Neuausrichtung der Strategie und auch der Restrukturierung. Umsatz und Absatz gingen vergleichsweise moderat von Januar bis September um 6% zurück.
Okay, dann nochmal ein Blick auf BMW im Vergleich zu den genannten. Woran liegt es denn eigentlich, dass BMW anders als zum Beispiel Volvo, Porsche oder die anderen Autohersteller aus Deutschland zumindest bisher ohne Stellenabbau durch die Branchenkrise gekommen ist?
Ja, da antworte ich am besten mit einer Aussage von Martin Kimmich. Das ist der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von BMW. Der hat vor kurzem an einem Pressegespräch der IG Metall zur Autoindustrie hier in München teilgenommen. Und der hat diesen Umstand eben damit begründet, dass BMW eine Technologieoffenheit, also von Anfang an verfolgt, sowohl für Verbrennungs- als auch für Elektromotoren und deren weitere Entwicklung werden ja Mitarbeiter gebraucht. Und, so sagte Kimmich wörtlich, das ist auch eine beschäftigungssichernde Maßnahme. In Deutschland baut BMW sogar Stellen auf. Das liegt vor allem daran, dass ein neues Werk in Niederbayern fertiggestellt worden ist. Dort werden Hochvoltbatterien produziert und montiert.
Gut, dann lass uns noch kurz ein anderes Stichwort betrachten, das sich als Problem, als neues Problem für die Industrie erwiesen hat, nämlich Nexperia. Was bedeutet das für BMW?
Richtig, das trifft BMW, aber auch die ganze Branche, als ob die nicht schon genug um die Ohren hätte. So gibt es jetzt, wie übrigens ja auch schon in der Corona-Zeit, die Gefahr, dass die Halbleiter für Hersteller und Zulieferer ausgehen. Und Grund ist das Tauziehen der Politik um Nexperia. Das ist ein niederländisch-chinesischer Produzent. Und da spielt das ganze Thema Handelskonflikte zwischen China und den USA und Europa eine Rolle. So, und jetzt zu der Frage, was es für BMW bedeutet. Also nach Aussage des Konzerns wird das ganze Geschehen genau beobachtet. Ein Sprecher sagte vor kurzem, wir stehen in engem Kontakt mit unseren Lieferanten und bewerten die Lage fortlaufend, um potenzielle Versorgungsrisiken frühzeitig zu identifizieren und gegebenenfalls darauf zu reagieren. Mercedes macht das ähnlich. Ola Källenius, der Vorstandschef, hat jetzt gesagt, das ist ein politisches Problem, also müsse auch die Politik das Ganze lösen. Ja, und mit Blick nach vorn, am 5. November, wie gesagt, präsentiert BMW die Quartalszahlen und da wird der Vorstand sicher auch Fragen zur Zuverlässigkeit der Lieferketten beantworten.
Ja, davon ist sicher auszugehen. Vielen Dank, Joachim, für den Überblick über das, was die Automobilbranche derzeit bewegt und was insbesondere bei BMW nächste Woche zu erwarten ist.
Gern geschehen, ich danke auch.
Und nun zu weiteren Themen, die die Märkte in der kommenden Woche bewegen werden. Am Donnerstag stellt die Bundesbank den Finanzstabilitätsbericht vor. Das klingt sperrig, hat aber einen ernsten Hintergrund, nicht wahr, Sabine?
Genau, also es geht darum, die Stabilität des Finanzsystems zu wahren. Risiken drohen da an ganz unterschiedlichen Stellen, zum Beispiel wenn die öffentlichen oder die privaten Schulden zu stark steigen, was durch geopolitische Schocks verstärkt werden kann. Und im vergangenen Jahr, da hat das Bundesbank-Vorstandsmitglied Michael Theurer die Kreditrisiken ganz besonders in den Fokus gerückt, gerade im Gewerbeimmobilienbereich.
Ja, beim Stichwort Risiken habe ich gerade die Schlagzeilen von 2 Großpleiten in den USA vor Augen. Da sind ja jüngst Tricolor Group und First Brands in die News gekommen. Die haben ja einigen Private-Debt-Anbietern und Regionalbanken Verluste beschert.
Ja, und auch wenn sich da die Wogen vorerst zumindest etwas geglättet zu haben scheinen, solche Fälle zeigen eben, dass es in einem Finanzsystem auch mitunter recht unvermittelt zu Erschütterungen kommen kann. Und der britische Notenbankchef Andrew Bailey, der hat vor wenigen Tagen sogar auch mit Blick auf die Pleiten, die du da gerade erwähnt hast, öffentlich seine Besorgnis über den Zustand des Finanzsystems geäußert. Also das hat schon für Aufsehen gesorgt und der Internationale Währungsfonds, der hat in seinem aktuellen Finanzstabilitätsbericht als größte Risiken genannt, zum einen Überbewertungen an den Märkten, aber eben auch mögliche Liquiditätsengpässe im Nichtbankensektor, also auch bei Debtfonds.
Okay, und letztlich können ja auch Cyberattacken oder schlicht hausgemachte IT-Mängel eine Gefahr darstellen. Insgesamt hat man ja den Eindruck, dass die Nervosität und Unsicherheit an den Finanzmärkten gestiegen sind, seit US-Präsident Donald Trump mit seiner doch eher erratischen Politik die Volatilität treibt.
Das stimmt. Also insgesamt Risiken aus allen möglichen Ecken und eine gestiegene Nervosität. Aber was man eben bei allen Risiken auch sagen muss, alles in allem hat Theurer dem deutschen Finanzsystem im vergangenen Jahr bereits ein gutes Zeugnis ausgestellt. Und das dürfte jetzt in diesem Jahr auch nicht komplett anders ausfallen. Und auch im Bankenstresstest von EBA und EZB, da haben die großen europäischen Institute weitgehend gut abgeschnitten und haben Resilienz bewiesen. Also da kann man durchaus hoffen, dass sich das bestätigt.
Ebenfalls am Donnerstag gibt es noch einen Hingucker für die Bankenlandschaft hier. Da öffnet die Commerzbank die Bücher. Und da sollte es ja nach Wunsch der Bank auch endlich mal wieder um etwas anderes gehen als um die Pläne von UniCredit-Chef Andrea Orcel. Was ist denn zu erwarten?
Ja, es wird ja im Vorfeld immer so ein bisschen Erwartungsmanagement betrieben. Und da ist es der Commerzbank in den vergangenen 2-3 Jahren immer wieder gelungen, auch die selbst gesteckten Ziele, die dann eben auch an die Analysten ventiliert werden, zu übertreffen. Und man kann schon sagen, da gehört Understatement in der Bankenlandschaft schon zum guten Ton. Das hat man auch gerade bei der Deutschen Bank gesehen, die ja auch positiv überrascht hat.
Na gut, aber wovon gehen die Analysten denn aus?
Da muss man sagen, trotz Rezession im Heimatmarkt sind die Erwartungen an die Commerzbank schon hoch. Laut Konsensschätzungen rechnen die Analysten im dritten Quartal mit Erträgen von fast 3 Milliarden Euro. Das wäre ein Zuwachs von 8,7% im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn wir das mal vergleichen mit der Deutschen Bank, die hat im dritten Quartal ein Ertragswachstum von 7% gezeigt, da vor allem getrieben von der Investmentbank.
Okay, also bei der Deutschen Bank das Investmentbanking. Welche Bereiche könnten bei der Commerzbank für Wachstum sorgen? Und sind da große Sprünge drin?
Ja, operativ trauen die Analysten der Commerzbank schon einen Gewinnsprung zu. Laut Konsensschätzung könnte die Commerzbank im dritten Quartal die Milliardenmarke sogar knacken. Im Vergleich zum Vorjahr wäre das allerdings ein Plus von fast 21%, also schon ordentlich. Große Sprünge würde wohl vor allem das Privat- und Unternehmerkundengeschäft machen. Das wird auch liebevoll abgekürzt als PUK. Und das könnte der Schätzung zufolge wohl um bis zu 27% zulegen auf 580 Millionen Euro. Und bevor du jetzt fragst, woher dieses Wachstum denn bitte kommen soll, das soll vor allem aus Polen kommen. Die dortige Tochter mBank hat zuletzt ziemlich zugelegt, im abgelaufenen Quartal schätzungsweise um 43%.
Dann richten wir doch den Blick zurück auf Deutschland von Polen aus. Wie sieht es denn hier aus?
Also auch im Inland sieht es ganz gut aus. Die Analysten trauen der Commerzbank auch hierzulande ein ordentliches Wachstum zu im Privat- und Unternehmerkundengeschäft laut Konsensschätzung von vermutlich etwa 16%. Und im Firmenkundengeschäft, um das auch nicht unerwähnt zu lassen, da sagt der Konsens ein Plus von knapp 28% vorher.
Und nun zu dem, was für die anstehende Woche darüber hinaus noch erwähnenswert ist. Am Montag sind die Börsen in Japan und Russland feiertagsbedingt geschlossen, in Russland auch noch am Folgetag. Der Maschinenbauverband VDMA legt Zahlen zum Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau im September und dem dritten Quartal vor. Zur Wochenmitte kommen die Zinsentscheide der polnischen und der schwedischen Zentralbank. Am Donnerstag beginnt die 27. Central European Covered Bond Conference in Berlin, die bis zum Freitag angesetzt ist. Am Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunftteilen verhandelt. In Frankfurt findet das Herbstpressegespräch der Chemieverbände Hessen statt und die Bank of England sowie die norwegische Notenbank veröffentlichen ihre jeweiligen Zinsentscheide. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Alle weiteren Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende. Erholen Sie sich gut und was sagst du, Sabine, zum Wochenende?
Es wird November, sage ich dazu, mit in Sätzen. Er kommt immer sehr plötzlich, aber
Wir stehen das durch.
Ich denke auch. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche am Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.